Also wir sind mitten in den Psalmen und zwar heute bei einem neuen Buch der Psalmen. Diejenigen, die sich mit der Bibelkunde bei den Psalmen nicht so gut auskennen, es gibt mehrere Bücher in den Psalmen, also 5 Stück, ist angelehnt daran, dass es 5 Bücher Mose gibt, auch wenn die dann in der Länge nicht komplett dran sind und vom Inhalt auch nicht unbedingt immer das gleiche, aber auf alle Fälle, man hat 5 Bücher der Psalmen, damit man, weil man eben auch 5 Bücher Mose hat, dass man sich daran nochmal erinnert. Und heute kommt der erste Psalm dran, der eindeutig nicht von David ist. Also Psalm 1 und Psalm 2 sind ja zwar nicht von David gekennzeichnet, aber na, vielleicht sind sie doch noch von ihm. Ab heute kommen auch andere Psalmen dran. Bis wir dann irgendwann demnächst draußen wieder zu Davids Psalm kommen, der hat ja den größten Anteil. Also, wir steigen gleich ein. Eine Unterweisung der Söhne Korach vorzusingen. Das Vorsingen, habe ich schon immer wieder mal gesagt, das ist deswegen ganz besonders wichtig, weil es sich dann weiter trägt und weil sich Gesungenes wesentlich besser im Kopf hält, als wenn man die Sachen nur redet. Und von daher, wenn man eine Melodie drin hat, kriegt man den Text auch viel weiter rein. Unterweisung tatsächlich, auch tatsächlich, um zu sagen, okay, was muss ich jetzt machen für mein Leben? Was geht dafür? Und dann, das Interessanteste dabei ist jetzt in diesem Fall aber der Söhne Korach. Ich weiß nicht, ob euch Korach ein Begriff ist aus früheren Kapiteln der Bibel. Wenn nicht, dann dürft ihr das nochmal genauer nachlesen in 4. Mose Kapitel 15. Kapitel 16. Also, in diesen Kapiteln so ab, also in 12 gibt es einen Aufstand in Anführungszeichen und dann gibt es später nochmal Aufstände. Ständig rebelliert das Volk gegen Mose und zwar einzelne Fraktionen. In Kapitel 11 rebelliert das Volk, weil sie das Manna nicht mehr mögen. Dann gibt es Feuer unterm Volk und sie kriegen zwar die Wachteln wieder, aber es wird ihnen diesmal zum Verhängnis, weil die Wachteln giftig sind oder was auch immer. Dann in Kapitel 12 rebellieren Mose und Aaron rebellieren Miriam und Aaron gegen Mose, so rum. Weil sie sagen, es kann doch nicht sein, dass Mose der Einzige ist, der von Gott hört. In Kapitel 13, 14 rebelliert das ganze Volk, weil sie sagen, aufgrund der Botschafter, wenn wir jetzt ins Land gehen, dann bringt uns Gott um. Durch die Riesen und so weiter gehen wir lieber wieder zurück nach Ägypten. Dann kommt jetzt in Kapitel 15 kommt mal ganz kurz, was das Gott noch was zu den Opfern sagt. Wahrscheinlich auch nochmal, um den Leuten klarzumachen, was ihr da angestellt habt, ist nicht ganz so richtig. Dann Kapitel 16. Korach ist einer der Leviten. Die Leviten sind ja aus dem Stamm Levi, die dann von Gott besonders dafür abgestellt wurden, dass sie am Tempel bzw. der Stiftshütte damals noch dienen sollten, auf bestimmte Arten und Weisen. Und die Korachiter, also Korach und seine Söhne, oder bei Luther wird es dann übersetzt die Rotte Korach, die haben sich dagegen aufgelehnt, weil sie sagen, das kann doch nicht sein, dass nur Aaron diesen besonderen Dienst hat und seine Söhne. Wir sind doch genauso aus dem Volk Israel. Also ähnlich wie halt Mose das erlebt hat mit seinen Geschwistern, muss das Aaron jetzt auch erleben. Und natürlich lehnen sie sich auch wieder gegen Mose auf. Und Mose bringt das dann vor Gott und dann sagt er letztendlich, okay, wir machen das morgen so. Also Korach und auch Dathan und Abiram, die ja auch dazu gehören, sollen sich hier hinstellen, sollen sich alle versammeln, die noch dabei sind, sind 250 Mann, sollen ihre Gebetspfannen, also goldene Pfannen, wo dann Kohlen drin reinkommen und die Gebetsweihräucher und alles, sollen sich da hinstellen. Und dann sagt Mose, geht weg von denen und auch von Dathan und Abiram und von ihren Zelten und alles. Und wenn die Erde sie verschlingt, dann werdet ihr sehen, dass Gott die nicht erwählt hat, sondern uns. Und tatsächlich, die Erde tut sich auf und die Leute fallen alle rein und auch Dathan und Abiram mit ihren Leuten fallen mit den Zelten und ihrer ganzen Familie auch noch rein. Also die haben sich komplett auf die Seite gestellt. Und übrigens, dann gibt's nochmal Aufruhr im Volk und das wird dann endlich dadurch geklärt, dass dann nochmal eine Plage und das Volk kommt. Aaron muss sich mitten ins Volk stellen und dann kommt das Letzte, wo Gott das letztlich klärte, dass dann Aarons Stab blüht, obwohl der halt auch komplett tot ist. Aber genau, das sind all diese Geschichten. Die Korachiter kommen von diesem Korach. Was uns dann entsprechend zeigt, also schon zu Davids Zeiten, nicht alle Söhne Korach sind mit ihrem Vater umgekommen. Das heißt also, Gott hat da an dem Punkt nicht gesagt, ihr seid alle von dem, das heißt, ihr kommt alle um, sondern nur alle, die sich auf Korachs Seite stellen, kommen um. Und die sich dann auf Moses Seite gestellt haben, sind da geblieben. Und als David dann später gesagt hat, okay, die Leviten haben jetzt nicht mehr die Aufgabe, die Stiftshütte durch die Gegend zu transportieren, kriegen jetzt andere Aufgaben, tatsächlich ganz viel war einfach singen. Weil Stiftshütte durch die Gegend tragen ist im geistlichen Sinn, Jesus zu den Leuten bringen. Und wie bringt man Jesus heute am besten zu den Leuten? Indem man auch singt. Also auch andere Varianten, aber durch Singen tatsächlich ganz besonders. Also, Söhne Korach sind jetzt von da und eine dieser drei Abteilungen war dann eben auch das, waren dort unter dem, Heman hieß da, meine ich, dann, aber auf alle Fälle, Korachiter waren eine der Abteilungen und die haben dann eben auch Psalmen gedichtet. So, Einleitung dazu, warum die Korachiter hier ganz wichtig sind, auch nochmal zu sehen, dass Gottes Gnade eben nicht einfach bloß, dass Gottes Gericht nicht einfach über alle Strich weggeht, sondern tatsächlich, wer sagt, nein, ich halte mich zu dem Auserwählten Gottes, den trifft das Gericht tatsächlich nicht und von dem kann man dann auch noch hinterher Gutes erwarten. Also, Psalm 42. Also, Vers 1 hatten wir jetzt schon und jetzt Vers 2. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Lied haben wir gesungen und das Lied klingt ja so schön. Also schöne Melodie und alles. Das ist für einen Hirsch überhaupt nicht schön. Wenn ein Hirsch lechzt, dann ist er ausgetrocknet, dann ist er kurz davor umzukommen. Dann ist er kurz vorm Verdursten. Und keine Ahnung, wer das jetzt von den Korachitern genau geschrieben hat, aber man sagt dann in dem Fall, wenn man keinen genau zuordnen kann, sagt man der Psalmist. Also wenn ich das jetzt sage, wisst ihr immer, der das geschrieben hat. Der Psalmist sagt hier also, dieser Hirsch, der mitten in der Mittagshitze ist und danach lechzt, also das hört man, wenn der ausgedürstet ist. Und das Problem ist dann auch noch, dass es dann die Raubtiere mitkriegen. Also die wissen, da ist jetzt ein Hirsch oder also auf alle Fälle irgendein Beutetier, an das wir uns schnell ranmachen können. Der hat kaum mehr was, der hat keine Kraft mehr, da können wir hinkommen. Und so sagen die das jetzt. Also wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, also wirklich ausgetrocknet und eigentlich kurz vor dem Sterben. Wenn der nicht bald einen richtig guten Schluck Wasser kriegt, oder also ne, großen Schluck bei den Tieren, so schreit meine Seele Gott zu dir. Deswegen auch meine Seele schreit. Auch nochmal, also mit dem, eben der Hirsch lechzt und schreit, so dass es auch die Raubtiere mitkriegen, meine Seele schreit. Also das hebräische Wort Seele, das heißt Nefesh, müsst ihr euch nicht merken, aber ich sage das jetzt trotzdem einmal, die sitzt nach dem hebräischen Denken hier in der Kehle. Also passt ja eigentlich auch, wenn der Hirsch lechzt, hat eine trockene Kehle und dann sagt er eben auch, so schreit meine Seele, weil meine Seele und meine Kehle, da kann man tatsächlich das beides nehmen, reimt sich ja auch so schön im Deutschen, also meine Kehle ist so trocken. Warum? Aber in dem Fall nicht, weil ich Wasser bräuchte, sondern weil ich Gott brauche. Und meine Seele, meine Kehle schreit so zu Gott, dass es dann auch die dunklen Mächte in der unsichtbaren Welt auch mal um mich herum mitkriegen. Also die merken auf einmal, da ist jemand total ausgehungert und wir können eigentlich jetzt ran an den. Und deswegen ist dieser Hilferuf nochmal umso wichtiger. Meine Seele schreit nach Gott, weil ich Gott brauche und seine Hilfe. Warum? Weil sonst der Teufel mit seinen Handlangern bei mir ankommen kann und mir den Garaus machen. Und noch eins zu diesem Wort Seele bzw. Nefesh an der Uni. Und da kriegt man mittlerweile beigebracht, dass man dieses Wort nicht mehr übersetzt. Also man übersetzt, indem man nicht übersetzt. Warum? Also dann soll man halt übersetzen, meine Nefesh schreit nach Gott. Und das ist deswegen, weil viele an der Uni mittlerweile eher diesen philosophischen Begriff der Seele haben. Also Platon hat halt auch ganz viel von der Seele geredet. Das ist aber was ganz anderes als im hebräischen Denken. Aber weil viele an der Uni eher geprägt sind von dem, was Plato und dann Aristoteles und dann halt Thomas von Aquin und wie die anderen auch noch alle geheißen haben, weil die sich sozusagen einen anderen Seelenbegriff genommen haben, als das, was man so von der Bibel nehmen kann, haben sie gesagt, nee, wenn wir jetzt Seele übersetzen, denken die Leute an was anderes. Und deswegen übersetzt man, indem man nicht übersetzt. Ähnlich ist es dann mit Gottes Name, das soll man dann übersetzen, indem man dann JHWH schreibt und alles Mögliche, also gibt ein paar mehr Begriffe, bei denen man dann immer nur sagt, übersetzt das einfach, indem du es nicht übersetzt, weil das kann so viel mehr bedeuten. Habe ich sogar im Bengelhaus so gelernt, dass ich das anders machen sollte. Ich habe mir aber trotzdem immer gesagt, nee, ich weiß ja aus der Bibel, was Seele bedeutet. Von dem her mache ich das weiter mit Seele. Ich weiß nicht, im Examen hatte ich, glaube ich, nirgendwo das Wort Nefesh zu übersetzen. Von dem her kam ich auch nicht irgendwie in die Bedrängnis, dass ich das anders machen musste. Aber eben, jetzt eben, meine Seele schreit zu Gott. Und dann heißt es im nächsten Vers, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Also nochmal eben das Dürsten, ganz klar hier, die Seele ist eben auch ausgetrocknet, nicht so, also schlimmer eigentlich als die Kehle vom Wasser ausgetrocknet ist, so dürstet die Seele nach Gott. Und Dürsten, also ihr alle wart bestimmt schon mal durstig, ne? Also kann einem ja sogar nachts passieren, dann ist die Decke zu warm und was auch immer und dann hat man entweder ein Glas Wasser oder ein Fläschchen nebenan, also direkt neben dem Bett stehen oder man geht kurz ins Bad oder die Küche, wo was halt am nächsten ist. Einmal mal einen Schluck Wasser, oh, tut das gut. Dort in der Gegend ist das halt noch krasser. Also zweimal Cousins hatten meine Tante in Tansania besucht und wollten mal in die Berge. Also sind wirklich Berge dort, nicht nur Hügel. Und haben gedacht, oh ja, das kriegen wir hin. War dann aber viel zu lang, haben sich verkalkuliert mit dem Wasser und waren auch viel zu lange unterwegs, dann hat die Mitarbeiterin meiner Tante die auch richtig zusammengefallen sind und die waren auch richtig ausgetrocknet. Die kamen zum Glück rechtzeitig vor dem Dunkeln wieder, weil da sind auch Leoparden unterwegs. So, aber auf alle Fälle richtige Hitze und die waren richtig vom Verdursten. Oder wenn man in Amerika gibt es ja das Death Valley und viele Leute verdursten deswegen, weil sie sich auch denken, ich habe ja genug dabei. Und in dem Fall muss man dann wirklich sagen, nee, nimm dir lieber die doppelte und dreifache Menge von dem mit, was du denkst, das nötig sei, einfach damit du durchkommst. Und lass dich vor allem auch beraten von Leuten, was du sonst noch alles brauchen kannst. Weil da kommt man nicht unbedingt schnell hin und gerne wird einem dann auch schon gesagt, okay, und mit welchem Bestattungsinstitut sollen wir dich dann zum abholen? Also eben jetzt hier aber auch nochmal. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist auch nochmal schön. Also, wenn es nach Gott dürstet, wie nach Wasser. Kennt ihr eine Geschichte, die auch mit lebendig und Wasser dann zu tun hat? Genau, Johannes 4. Also, ne, es gibt mehr Stellen, aber auf alle Fälle Johannes 4, wo dann eben auch Jesus der Frau am Brunnen sagt, wenn du wüsstest, wer hier mit dir redet, du würdest ihn bitten, also er würde dir lebendiges Wasser geben. Und sie kapiert das noch nicht ganz und kapiert dann erst später, dass es das Leben, das Jesus geben will, und zwar das Leben durch den Heiligen Geist. Und interessanterweise, in der Kirchengeschichte haben wir, es gibt ja drei große Bekenntnisse, also hier in Württemberg hat man eigentlich nur das Apostolische, das man einigermaßen kennt, es gibt nur noch das Nizänische und dann auch noch das Athanasische. Müsst ihr euch nicht merken, aber lest euch die ruhig mal durch. Und beim Nizänischen heißt es dann beim Teil über den Heiligen Geist, wir glauben an den Heiligen Geist, der Gott ist und lebendig macht. Also eben dieses Wasser, der lebendige Gott, der uns lebendig macht, der uns wieder zum Leben bringt. Da, wo wir komplett ausgetrocknet sind. Wo wir bemerken, der Teufel hat uns alles Mögliche genommen und da kommt der Heilige Geist wieder hinein. Und wie kommt der Heilige Geist hinein? Unter anderem durch das Wort. Das ist interessant, das Wort Gottes und der Heilige Geist sind beide verglichen mit Wasser in der Bibel. Aber das Wort Gottes, da wo es in mich hineinkommt normalerweise, und der Heilige Geist, da wo es aus mir rauskommt, aber trotzdem, beides ist verglichen mit dem Wort. Und der Heilige Geist kommt besonders dann in mich hinein, wenn ich davon rede, wie Jesus für mich gelebt hat und gestorben ist und wieder auferstanden. Das kann man ganz besonders sehen in der Geschichte, in Apostelgeschichte 10, wo Petrus den Heiden predigt. Und als er dann erzählt davon, was Jesus getan hat und wie er gestorben ist und auferstanden, Da kommt der Heilige Geist auf die Leute. Und das dürfen wir eben für uns auch nehmen. Da, wo wir von Jesus erzählen. Und wenn es auch erstmal nur uns selber ist. Das ist manchmal ja auch wichtig. Da kommt der Heilige Geist wieder uns hinein und wir bemerken wieder neu, dass wir das Leben haben. Diese Weisheit hatte der damals noch nicht, weil der hat ja noch nicht gewusst, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, beziehungsweise sterben und auferstehen würde. Und darum jetzt eben, meine Seele dürstet nach Gott, dem lebendigen Gott, übrigens auch noch ganz wichtig, das ist der einzige Gott, der wirklich lebt. Die anderen sind alles tote Götzen, die man halt herumtragen kann. Und zum Beispiel Rahel konnte einfach die Hausgötzen ihres Vaters klauen. Man hat die Götter irgendwo rumgetragen. David hat die Götter der Philister klauen können, nachdem er sie besiegt hat, und hat sie mit Feuer verbrennen können. Das sind alles tote Götzen. Und dann diese Frage, wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Eigentlich ja nie. Weil Mose sagt ja, lass mich deine Herrlichkeit sehen, und Gott sagt, kein Mensch kann meine Herrlichkeit sehen, kein Mensch kann mein Gesicht sehen und leben. Du darfst dann meine Güte sehen, ich werde mit dir an die Führung beigehen, du darfst den Glanz sehen. Und trotzdem ist irgendwie, dass wir Gottes Angesicht suchen sollen, also das ist ja trotzdem, also Psalm 27 hat das ganz eindeutig, dein Wort hält mir vor, mein Herz hält dir vor, dein Wort, ihr sollt mein Angesicht suchen. Also wir sollen es trotzdem suchen. Und vor allem auch das, was Gott ja in dem Segen ganz groß verheißen hat, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Also leuchten einmal, dass das Licht reinkommt, aber auch, dass er lächelt. Dass wir sehen können, dass Gott uns zulächelt. Ganz gleich, wie wir uns verhalten haben. Wo wir halt denken, oh, ich bin so schlecht. Ich komme nach Hause und lasse mich von meinem Vater nur noch als Tagelöhner anstellen. Und er kommt aber an und umarmt halt den verlorenen Sohn, kleidet ihn gleich ins beste Gewand, dass man von außen gar nicht mehr erkennen kann, dass es der dreckige Sohn ist, der bei den Schweinen gesessen hat. Wann werde ich dahin kommen? Also, von seiner Seite aus kann ich das nicht genau sagen, aber tatsächlich, wir dürfen das einfach dadurch haben, dass wir uns selber und gegenseitig von Jesus erzählen. Was Jesus gemacht hat. Weil wir uns dann Jesus vor Augen malen. Und tatsächlich ganz, ganz oft dann auch das mit reinnehmen, dass wir Jesu Gesicht dabei sehen können. Also, mitunter unbewusst. Aber dass wir Jesus sehen. Und selbst wenn wir uns ihn am Kreuz vorstellen, oder mitunter, wenn ihr euch tatsächlich auch ein Kruzifix nehmt und da euch das Gesicht einfach anguckt und dann so seht, okay, da ist zwar das Leiden Jesu zu sehen, aber auch seine Liebe zu uns Menschen, dass er das alles für uns auf sich genommen hat. Und da gibt es natürlich noch ganz viele Bilder und alles Mögliche. Und wenn man jetzt nicht aus dem ultra-reformierten Raum kommt, dass man sagt, man darf Jesus überhaupt nicht darstellen, nehmt euch das ruhig. Nämlich auch Kinderbibeln und alles Mögliche, ist kein Problem. Auf alle Fälle aber von Jesus erzählen, was er für uns getan hat, eben durch sein ganzes Leben hindurch und bis darüber hinaus. Und natürlich auch gerne zu sagen, Jesus ist ja auch im Alten Testament zu finden, wo von Gott die Rede ist, ist Jesus auch drin, also nehmt euch das mit rein. Aber hier ist eben auch dieses, wann werde ich dahin kommen, das ist so dieses, wie lange? Wie lange dauert es jetzt noch? Also diese Sehnsucht nochmal. Also das ist etwas, was bei den Korach-Psalmen ganz oft kommt. Also Psalm 84 ist ja auch ein Korach-Psalm. Und da heißt es dann in Psalm 84 eben, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Also eben dieses Ausgedürstete. Oder tatsächlich auch, wie der Mann sich sehnt nach seiner Frau und hoffentlich auch umgekehrt, eben das Sehnen danach oder auch das Sehnen der Kinder nach den Eltern und umgekehrt. Diese Sehnsucht, die da ist, wenn der Geliebte nicht da ist. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, du bist nur dein Gott. Das ist das, was auch noch mit hineinkommt. Also, es ist eine Sache, dass Gott tatsächlich sich nicht richtig zeigt. Also, dass man irgendwie merkt, von Gottes Verheißung ist gerade nicht so viel da. Hat er gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und ja. Wo? Weil wenn du da bist, da ist doch einiges eher zu sehen, es sollte doch mehr zu sehen sein. Oder wie Gideon es gesagt hat bei seiner Berufung, ja, wenn der Herr für uns ist, wo sind dann all die Wunder? Wo ist dann all das, was wir gehört haben von früher? Also, ist ja wirklich schön. Gideon wird begrüßt mit, sei gegrüßt, du streitbarer Held. Und das Erste, was Gideon wirklich dann sagt, ist dann, aha, ja. Und wenn Gott für uns ist, wo sind dann all die Wunder? Aha. Ganz interessante Antwort. Aber eben auch hier. Also, es reicht ja schon, dass man selber das bemerkt. Also, Gott ist irgendwie doch nicht da, also sichtbar. Und auch Gottes Hilfe ist sichtbar nicht da. Und dann kommen noch die anderen. Ja, wo ist er denn? Und das können mitunter auch Mitchristen sein. Weil die einfach nicht glauben, dass Gott in dieser Situation helfen will. Oder dass Gott auf die Art und Weise helfen will, wie ich selber dran glaube. Also, berühmtestes Beispiel ist eben tatsächlich mit der Heilung, dass dann die Leute meinen, aha, du hältst also daran Gott fest, dass Gott dich heilen will. Wo ist er denn jetzt mit seiner Heilung? Solltest du nicht doch lieber die und die und die Wege gehen? Und dann muss man halt sagen, das wäre jetzt auch von der Vernunft her ganz gut, aber irgendwie von dem, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, nee, das kann ich nicht. Und dann ist aber eben immer wieder diese doch teils bohrende Frage, mitunter eben sogar von Mitchristen, wo ist denn nun ein Gott? Wo ist er denn? Und natürlich da zu der Zeit nochmal die Feinde Gottes, würde ich zu sagen, wo ist er denn? Dass der Teufel ankommt, aber eben auch bei uns heute, wo ist Gott denn? Du bist in diesem Problem schon seit Jahren drin und immer noch nichts. Oder und dann kommt halt jemand, der es richtig gut meint, wie Hiobs Frau, und sagt, halt, hältst du immer noch an Gott fest, sage Gott ab und stirb. Und wo jetzt all die Leute da kommen, heißt es dann, daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich ein Herzog in großer Schar mit ihm zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die das feiern. Also, was will er machen? Er will das Herz ausschütten. Finde ich wunderbar. Das Herz wird ja dargestellt wie so ein Trinkgefäß, das man füllen kann. Also, und womit ich das fülle, ist dann ja auch nochmal wieder wichtig. Ne? Also hatte ich ja auch schon vor ein paar Wochen mal, wo was alles hineinkommt. Und ob, wenn das jetzt eine Mischung ist, ist das mitunter sehr unpraktisch. Aber eben jetzt hier, er will das Herz ausschütten. Und zwar nicht mit Klage, sondern mit dem, was er ja eigentlich in sein Herz selber schon reingetan hat. Nämlich mit all dem, was dann passiert ist. Nämlich, wie ich ein Herzog in großer Schar zu wallen zum Hause Gottes mit Frohlocken und Danken in der Schar derer, die da feiern. Also, dreimal im Jahr sollten ja alle Männer wenigstens zum Tempel oder zur Stiftshütte. Warum? Da gab es die drei Feste, Passa, das Wochenfest, also das wäre dann für uns Pfingsten. Da hat man dann dran gedacht, also beim Passa hat man dran gedacht, wir sind aus Ägypten befreit worden. Beim Shavuot, also Wochenfest, hat man dran gedacht, wir haben das Gesetz von Gott bekommen oder die Tora, also die Weisung Gottes, die Wegweisung, die auf Jesus hinweist. Und das dritte Fest ist das Laubhüttenfest, das ist dann im Herbst. Sukkot hat man sich daran erinnert, wir waren in der Wüste, sind von Gott versorgt worden und er hat uns ins verheißene Land hineingebracht. Und man hat bei diesen Festen dann die Psalmen 120 bis 134 gesungen, die Wallfahrtslieder. Man hat sich gegenseitig ermutigt, komm, wir gehen jetzt zu Gott, großes Familienfest, und wir kommen jetzt vor Gott, der uns all das Großartige getan hat. Also auch nochmal wieder da, wo man sich selber ermutigt hat. Und das will er sich selber ausschütten, um sich klar zu machen, ich komme jetzt dahin, ich komme zu dem Gott, der mir das alles gegeben hat. Und dann eben auch mit Frohlocken und Danken zu der Schar derer, die da feiern. Und jetzt kommt der Refrain dieses Psalms oder dieses Doppelpsalms übrigens. Die Verse kennt ihr auch. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Kommt zweimal in diesem Vers vor und einmal noch im nächsten Psalm. Das heißt also, den werde ich dann auch ja auf alle Fälle noch mit reinnehmen, weil es ein Doppelpsalm ist. Also, erstens, was betrübst du dich, meine Seele? Wenn in den Psalmen oder auch sonst, aber in den Psalmen kenne ich jetzt nur, wenn sich jemand in den Psalmen oder auch sonst in der Bibel jemand anspricht mit meine Seele, spricht er sich selbst an. Also, Seele ist übrigens so, also Gefühl, aber auch Bewusstsein und alles Mögliche. Also es gibt ja Leib und Seele. Der Leib ist halt zum Anfassen, die Seele ist das, was man fühlt, was man ja auch eigentlich, also was man nicht anfassen kann, aber trotzdem fühlt gewissermaßen. Und dann ist eben also, was betrübst du dich, meine Seele? Und das ist jetzt teils anklagend schon auch zu sehen. Also tatsächlich zu sagen, du, was bildest du dir eigentlich ein? Ach, das Kapitel habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich habe es die letzten Tage häufig gehört und habe mir gedacht, ja, das kriege ich gut hin. Habe es mir doch nicht aufgeschrieben. Also in Jesaja gibt es ein Kapitel. Da sagt Gott zu Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Und eine Übersetzung, die der dann hatte, also es war im Englischen, war dann ungefähr so, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du dich fürchten könntest? Oder dass du dich fürchten solltest? Also, ich bin der Gott, der dich tröstet. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du jetzt Angst haben solltest? Also, Trost ist in dem Fall mal ein bisschen anders. Als dieses, ach, wird schon, ach du Arme. Sondern Trost ist tatsächlich auch, das ist ja auch in den Paulusbriefen ganz oft, ich ermahne euch. Kann man mit erhobenem Zeigefinger lesen. Und ist es dann in gewisser Weise auch. Und das ist das hier in einer gewissen Weise auch. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist unruhig in mir? Das Hebräische was kann auch bedeuten, warum. Und tatsächlich einerseits vorwurfsvoll und andererseits einfach nur, wozu machst du das jetzt eigentlich? Also, was bringt dir das? Warum bist du jetzt eigentlich so betrübt? Also natürlich, er könnte das davor nochmal aufzählen, ne? Also, meine Seele schreit nach Gott, meine Seele dürstet nach Gott, ich esse meine Tränentage noch, weil die Leute sagen, wo ist denn dein Gott? Er könnte ja Gründe aufzählen. Aber irgendwie ist das Interessante, wenn ich zu Gott komme, dann gelten meine Gründe gar nicht mehr unbedingt. Also nicht, dass Gott diese Gründe nicht ernst nehme. Es gibt ja Leute, die sagen, wir jammern auf hohem Niveau, was in einer Richtung stimmt. Andererseits ist es, auch die Christen in Nordkorea jammern auf hohem Niveau. Das klingt jetzt gemein, aber was meine ich damit? Im Verhältnis zu dem, was Jesus erlitten hat, haben die es immer noch gut. Die müssen nicht die gesamte Sünde der Welt tragen. Und wenn man das einfach mal in Vergleich setzt, also dann müsste man sagen, dann müsste man selbst den Christen in Nordkorea sagen, hört auf zu jammern, ihr habt es nicht so schlimm wie Jesus. Möchte ich deswegen sagen, weil auch wir sind, also wir haben zwar es längst nicht so schlimm wie die Christen in Nordkorea, aber eben die haben es auch längst nicht so schlimm wie Jesus. Und trotzdem nimmt Jesus eines jeden Leiden ernst. Also er wird nicht zu mir sagen, du, die Leute in Nordkorea haben es viel schlimmer als du. Sagt er mir vielleicht dann an einer Stelle doch irgendwie, wenn ich mich zu sehr darin bewege. Aber ansonsten sagt er mir vor allem, guck mal, was ich erduldet habe. Und trotzdem, also ne, je nachdem, Jesus ist sanftmütig, mal kommt er bei mir wirklich an mit, ach du Arme, und manchmal kommt er bei mir an wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber nimm es ernst. Und es ist ganz gleich, was passiert. Wenn ich traurig bin, dann weiß er, ich bin traurig und dann brauche ich auch seinen Trost. Wie der Trost dann halt auch aussieht. Aber also geht beides, aber dann, das Verhältnis wird gesetzt, hier harre auf Gott. Also, harren, ist wieder dieses Wort festklammern. Klammer dich an Gott fest. Hoff so sehr auf ihn, dass du sagst, also, es ist kein Optimismus, ich nenne das Hope-Timismus. Also einfach, weil man ja mit den Englischen dann besser spielen kann. Hoffnung bedeutet nicht im Biblischen, ach, das wird bestimmt schon irgendwie, sondern Hoffnung heißt im Biblischen, wenn Gott nicht eingreift, dann ist es alles verloren. Dann aber auch noch zu wissen, aber ich weiß ja, Gott greift ein. Und dann heißt hoffen, sich das auszumalen, was Gott macht. Also nicht zu hoffen heißt zu sorgen und dann zu verzweifeln und Angst zu haben und sich das auszumalen, was passiert, wenn Gott nicht eingreift. Also alle normalen Szenarien, die wir dann auch gerne übrigens gerade durch Nachrichten und Klatsch und Tratsch weiter ausgemalt kriegen oder wenn der Arzt uns irgendeine Prognose gibt. Und dann aber auf der anderen Seite zu sagen, nein, ich hoffe und ich male mir jetzt aus, was Gottes Wort für mich sagt. Nämlich zum Beispiel eben dann jetzt da, durch seine Wunden sind wir geheilt oder Jesus Christus sitzt ja immer noch auf dem Thron oder was auch immer. Harre auf Gott. Warum? Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also, harre auf Gott, also auf den Lebendigen, nachdem ich mich also sehne, auf den harre ich, an dem klammere ich mich fest und ich male mir seine Hilfe schon aus, denn ich werde ihm noch danken. Danken ist ja eigentlich, also ich sage ja gerne, eigentlich danken ist, für Gott zu danken für das, was er tut. Hier ist witzigerweise danken für das, was er ist. Also aber ich sage ja auch gerne, es ist ja Gott tut das, was er ist und ist das, was er tut. Also von dem her passt ja beides wieder. Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also er hilft meinem Angesicht, das heißt also, er hilft mir, dass ich wieder lachen kann. Und ich kann nur dann lachen, wenn ich wirklich weiß, ich habe ihn auf meiner Seite. Ich muss nicht heulen deswegen, weil mein Leben vorbei sei, sondern ich darf lachen und mich freuen, weil er mich hilft. Also, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wieder dieses unglaublich Arrogante, wenn man das nur von außen hört, mein Gott, was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Geht gleich weiter eben. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Also, er hat sich gerade ein bisschen aufgemuntert und dann geht es doch wieder runter. Haben wir auch an ganz vielen Stellen. Berühmtestes Beispiel ist übrigens in Jeremia 20. Er lobt Gott in den höchsten Tönen, den nächsten Vers verfluchte den Tag, in dem er geboren wurde. Und hier ist auch, er hat sich gerade ermutigt und dann kommt er doch wieder zurück. Also das passiert leider auch jedem, selbst einem Psalmisten. Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Lande Misar. Lauter geografische Angaben, die müssen wir jetzt nicht komplett durchgehen. Also, aber, also, ne, das Land am Jordan und Misar ist alle, vom Berge Misar, das ist alles Israel. Also, da aus der Gegend halt. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. Alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Das ist ja, der Jordan ist ja früher anders gewesen als heute. Heute ist der also so still wie die Enns an normalen Tagen. Heute ist die Enns wahrscheinlich genau so, wie halt hier jetzt das beschrieben wird. So, ne, Ende des Winters, Regenzeit und alles strömt durch. Ich bin heute am tiefen See lang spaziert und also der ist jetzt gerade wieder richtig, also er ist, man könnte schon wieder baden im See. Und das Wasser strömt durch und also ist halt dieser kleine Bach gewesen und das ist richtig schön Steilküste da dran. Jetzt, der bricht immer weiter ab, je mehr das Wasser da lang strömt. Also sieht auch schon ganz nett aus und rauscht auch richtig schön. Und das jetzt halt, dürft ihr euch dann gern vorstellen, der Jordan so breit, wie der tiefe See lang ist. Und das dann halt von Wellen und allem Möglichen, wo er das jetzt halt, also deine Fluten rauschen daher, eine Tiefe ruft die andere, also deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Also ich hoffe, dass er nicht im Wasser drin war, aber halt, er fühlt sich so. Dass er sagt, also deine Wasserwogen, also der Jordan ist dein Fluss und das, ich habe das Gefühl, dass ich komplett unter Wasser bin. Ich werde hier die ganze Zeit nur überströmt vom Wasser. Und zwar von so einem reißenden Wasser, das mich davon reißen will. Und dann heißt es, am Tage sendet der Herr seine Güte und des Nachts singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Also, zwar zum einen dieser Fluss, der über ihn geht, aber dann weiß er doch, Gott sendet seine Güte. Also seine Güte, die er an Mose auch hat vorbeigehen lassen, als Mose gesagt hat, zeig mir deine Herrlichkeit. Diese Güte, also das hebräische Wort ist eben dieses Chesed, also alles Mögliche, aber eben Güte tatsächlich auch einfach nur erstmal, Gott ist gut. Das zeigt Gott. Und das Schöne ist, immer wenn ich mir bewusst mache, Gott ist gut, es gehört zu einem, also wenn ich Glauben haben will, brauche ich mich gar nicht unbedingt groß, immer muss ich mir gar nicht unbedingt immer nur auf Glauben konzentrieren, sondern ich konzentriere mich auf eine Eigenschaft Gottes. Also es reicht erstmal eine und dann kann man beim nächsten Mal, bei dem nächsten Problem eine andere Eigenschaft Gottes nehmen. Gott ist Güte. Also wenn ich weiß, Gott ist gut und er ist einfach gut zu mir und so weiter und alles Mögliche und dann bringe ich mir noch Matthäus 7,11 ins Spiel, dürft euch hinterher nachlesen, was das ist. Und dann weiß ich am Ende, okay, ja, Gott ist gut und darum versorgt er mich auch. Also auch alle möglichen anderen Worte mit Verse mit Gottes Güte und auch wenn die Verse vom Deutschen halt vielleicht andere Übersetzungen haben, manchmal als im Hebräischen, trotzdem Gottes Güte passt trotzdem. Also selbst wenn das eigentlich ein anderes Wort wäre im Hebräischen als bei der einen Stelle als bei der anderen. Passt trotzdem. Weil ich dadurch mehr lerne, Gott ist ja gut. Und deswegen weiß ich, am Tage sendet der Herr seine Güte. Also tatsächlich sogar, dass er mit seinem Licht, mit seinem rettenden Licht hineingeht. Und in der Nacht singe ich ihm und bete zu dem Gott meines Lebens. Also plötzlich kann ich in der Nacht singen, so wie es Paulus und Silas gemacht haben. Paulus und Silas waren ja übrigens die zwei kleinsten Menschen der Welt. Sie hatten Platz in einer Zelle. Und haben dann ja in der Nacht gesungen, heißt dann ja in Apostelgeschichte 16, um Mitternacht, also wirklich in der dunkelsten Stunde, haben sie Gott gesungen und ihn gelobt. Alle anderen haben es noch gehört und dann kam das Erdbeben und sie sind trotzdem nicht abgehauen. Obwohl sie eigentlich hätten können. Warum? Weil sie gewusst haben, der Gefängniswärter braucht Jesus. Und auch die anderen sind nicht abgehauen, weil sie gewusst haben, wir bleiben lieber bei denen hier. In der Nacht kann man dann doch Gott singen. Und das ist übrigens auch was. Wenn man mal nachts aufwacht und dann wirklich wieder auch so wirklich in diesem Vers 1 und 2 und 3 steckt und auch 4, sich dann einfach die Psalmen vorzusagen. Ganz besonders 23 und 91, aber auch hier 42, 43 oder was euch auch immer noch gut tut, aber 23 hat man auch immer parat eigentlich mittlerweile, haben wir gut ausfindig gelernt. Sich den vorsagen. Gerne laut, also wenn man halt den Ehepartner neben sich schlafen hat, nicht unbedingt so laut, dass der dann direkt aufwacht, aber ne, also ihr wisst ja schon, sonst aufstehen, Spaziergänge machen, den Psalm einfach vor, das tut der Seele gut. Das ist übrigens auch Singen. Man muss gar nicht unbedingt ein Lied anstimmen, vor allem, wenn man selber sich denkt, ich kann gar nicht ordentlich singen. Singen bedeutet tatsächlich einfach auch erstmal, dass ich die Liedtexte aufsage. Und Singen kann sogar bedeuten, dass ich nicht mal meine Stimme benutze, ist effektiver, wenn ich rede. Es ist effektiver, wenn ich sogar eine Melodie dazu bei habe, selbst wenn ich eine erfundene Melodie habe. Ist immer noch effektiver, weil es dann intensiver wird. Aber dann, genau, ich singe. Und wem? Dem Gott meines Lebens. Also der, der mich lebendig macht. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Also, er singt. Aber es ist halt doch irgendwie doch noch wieder die alte Leier. Und trotzdem, also, erstmal was dieser Unterschied. Mein Fels, also David nimmt etwas auf aus 5. Mose, aber David hat es ganz oft auch noch wirklich so. Mein Gott, mein Fels, also wirklich der, der unverrückbar ist. Alles andere ändert sich. Also ganz gleich, was für ein politisches System man hat, ob Monarchie oder Demokratie oder Anarchie oder Diktatur oder was auch immer, das ändert sich. Auch mitunter ein bisschen länger, dass es dauert. Also ne, die Queen war ja über 70 Jahre auf dem Thron. Aber Gott ändert sich nicht. Und der ändert sich auch nicht, auch wenn meine Umstände sich ändern. Deswegen ist es so wichtig, dieses zu wissen, ich bin in Jesus Christus und Jesus Christus ist in mir. Ich bin zwar der veränderliche Faktor eigentlich, aber je mehr ich mir bewusst mache, ich bin in Jesus und Jesus ist in mir, desto fester werde ich. Und das ist dann eben auch mein Fels. Der Punkt, an dem ich mich festklammern kann und sogar eben, wo Gott mich rausholt und auf den Felsen setzt. Da kann ich nicht davon schwimmen, selbst wenn Wolkenbrüche kommen. Und dann, warum hast du mich vergessen? Vergessen bedeutet im Hebräischen nicht, dass Gott gar nicht mehr weiß, dass ich existiere, sondern dass er nicht mehr handelt, als würde es mich geben, als würde er mir helfen wollen. Und das Gegenteil ist Gedenken, dass Gott dann halt für den Menschen handelt. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mich mein Feind drängt? Also der Feind, entweder der menschliche Feind oder der geistliche Feind, der mich so bedrängt, dass ich in Trauer gehen muss. Also plötzlich kommt die Depri-Phase wieder. Und dann kommt eben ganz wichtig dazu dieser Vers aus Nehemia: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dann aber noch weiter: Es ist wie Mord in meinen Gebeinen, wenn mich meine Feinde schmähen und täglich sie mir sagen: Wo ist denn dein Gott? Also nochmal dieses: Ich warte auf Gottes Hilfe, aber der Feind, ob menschlich oder geistlich, sagt: Wo ist er denn? Wo ist denn die Hilfe, auf die du wartest? Und dann ermutigt er sich wieder: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Dann kommt Kapitel 43, weil das eben eigentlich derselbe Psalm ist noch. Gott, schaffe mir Recht und führe meine Sache wie das unheilige Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Jeder gute reformatorische Christ, also gerade die Reformierten, bei den Lutheranern, ja, ein bisschen auch, aber also tatsächlich habe ich es eher von den Reformierten mitgekriegt, würde jetzt sagen, wer schaffe mir recht, gut, fahr zur Hölle. Weil das ist ja eigentlich das, was mir zusteht, ne? Dass ich tatsächlich eigentlich keine Hilfe von Gott haben sollte. Warum? Weil ich ja so ein Sünder bin. Und das ist tatsächlich eine der Varianten, was mir zusteht, ist alles das, was mir außerhalb von Jesus zusteht. Wenn ich selber nicht weiß, dass ich in Jesus bin, dann bin ich ein Sünder, verdammt auf Ewigkeit, und dann habe ich auch eigentlich kein Recht, dass Gott mir irgendwo hilft. Aber sobald ich zu Jesus gehöre, und also schon im Alten Testament galt das für die Leute, ich halte mich zu Gott, darum bin ich ein Gerechter. Auch wenn dann ja neutestamentliche Theologie eher nochmal sagt, eigentlich waren auch die nicht wirklich gerecht, aber wir sind jetzt tatsächlich gerecht. Also die waren nicht so gerecht in dem Sinne, wenn man es mit Jesus vergleicht. Hebräisches Vergleichen ist 0 und 100. Entweder ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß. Und eben im Verhältnis mit Jesus ist jeder, auch jeder alttestamentlich Gerechte, ungerecht. Aber wir glauben an Jesus und sind jetzt in Jesus und Jesus ist in uns, also sind wir so gerecht wie Jesus vor Gott. Und deswegen ist dieser Satz, schaffe mir Recht, aus Sicht eines Christen, der weiß, ich bin ein Heiliger Gottes, ich bin jetzt in Jesus, Braut Christi, ich bin in Jesus, ein Sohn Gottes, ich bin König, ich bin Priester, ich bin Botschafter an Christi Stadt, alles Mögliche, was es halt sonst noch gibt, auch Knecht Gottes, passt auch schon. Und damit habe ich ein Recht. Und zwar das Recht auf Rettung. Dieses Recht, das selbst der Ungerechte hat, der sich auf den Namen Gottes beruft, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Also selbst der Gottlose hat noch dieses Recht. Wenn er sich auf Gottes Namen beruft, wird er gerettet. Also eigentlich sogar der, dem eigentlich nicht zusteht, da hat Gott doch gesagt, das ist dein Recht. Und von daher, wenn wir das wissen, können wir das viel besser sagen. Und dieses Gott schaffe mir Recht, der Sonntag kommt demnächst, der den Namen hat von diesem Sonntag, nämlich Judika. Also schaffe mir Recht. Also kommt demnächst, wenn ihr dann wisst, heute ist der Sonntag Judika, denkt nochmal an diesen Vers und wisst, ich habe ein Recht auf das, was mir in Jesus zusteht. Angefangen von Verfolgung bis aber eben zur vollen Versorgung. Mit allem. Also, schaffe mir Recht, führe meine Sache wieder das unheilige Volk, also entweder wie ein Anwalt oder halt wie der Kriegsherr. Errette mich von den falschen und bösen Leuten, also wirklich hol mich da raus aus der Situation, denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Also wieder, das ist so diese Spannung, aus dem eigentlich weiß ich schon um die Hilfe Gottes, aber ich sehe es noch nicht. Und es gibt Christen, die streiten sich darüber, was man jetzt an welche Ebene man jetzt nehmen soll und darf und so weiter. Und ich kenne Leute, die sagen, du darfst nur die geistliche Ebene sagen. Und zum Beispiel einer, der sagt ja noch, ich segne die Leute nicht, weil haben ja allen Segen in den himmlischen Örtern. Und andere sagen ja, nee, aber es ist ja immer noch trotzdem das, was wir sehen. Und also beides ist legitim, zu wissen, ich bin in Jesus komplett gesegnet. Und dann aber auch noch das zu wissen, solange sich der Segen noch nicht komplett gezeigt hat, darf ich Gott auch noch weiter um den Segen bitten, aber halt in dem Sinne, dass ich sagen kann, dass der Segen sichtbar wird. Also, dass eben auch Gottes Hilfe sichtbar wird. Und das ist auch das hier. Warum hast du mich verstoßen? Das, was nach außen hin da ist. Also, auch wenn ich weiß, nach 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, ich habe um seine Hilfe gebeten und das ist nach seinem Willen, also habe ich die Hilfe schon. Und dann darf ich mich eigentlich auch so benehmen. Aber nach dem, was man sehen kann, bin ich noch immer verstoßen und deswegen werde ich auch immer noch zum Spott der Leute. Warum muss ich so traurig gehen, wenn mich mein Feind drängt, hatten wir schon eben. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Das könnte man jetzt auch, es passt wunderbar auch wie nochmal wieder Weihnachtszeit und Epiphaniaszeit, also gerade mit dem Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit oder auch die Weisen halt, ne, die dann halt, ist ja eben erst, die halt zum Stall kommen mit dem Stern, der sie leitet, oder tatsächlich auch in der Wüste, als Israel in der Wüste war, die Wolkensäule war jetzt nicht unbedingt hell, aber in der Nacht die Feuersäule. Die haben nachts sehen können, wo sie hin mussten. Auch gerade, also auch wenn sie nachts sich gelagert haben und jemand mal raus musste, hat er wissen können, ich stolper nicht über 30 Zeltpflöcke, sondern weil ich heraus muss aus dem Lager und dann eine Grube grabe und so weiter, ich komme trotzdem raus. Ich sehe auch, wo ich hin muss und alles. Das ist das Licht, das leitet. Oder eben Psalm 119, 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, also diese kleine Lampe, die man am Fuß hat. und ein Licht auf meinem Weg, dass man wenigstens den nächsten Schritt hat durch das Wort Gottes. Wenn nicht sogar, dass der ganze Weg ausgeleuchtet ist. Oder zumindest, dass man hinten einmal das Licht hat und weiß, da komme ich hin. Und dann halt mit dem Wort Gottes, jetzt Schritt für Schritt, kann ich sehen, wo ich weiterlaufen muss. Und ich weiß immer, da hinten muss ich eigentlich hin. Und wenn der Weg vielleicht ein bisschen anders läuft, ich weiß, am Ende komme ich trotzdem dahin. Also sende dein Licht, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Was ist der heilige Berg und die Wohnung? Zion, also Jerusalem, und der Tempel. Und für uns heute als Christen, Jesus ist der Tempel, die Gemeinde ist der Tempel, die Gemeinde auch noch in mehrfacher Ausfertigung, und der Gläubige ist der Tempel. Also jeder Christ selber ist der Tempel. Das sind die drei Varianten, also natürlich Selbstfindung ist damit jetzt nicht unbedingt gemeint, aber dass ich halt auch trotzdem merke, okay, wo ist Jesus in mir, wo ist Jesus in der Gemeinschaft der Gläubigen und wo habe ich Jesus halt auch sonst im Gebet oder alles Mögliche, dass ich dorthin geleitet werde. Ich muss nicht mehr nach Jerusalem pilgern, aber dass ich Jesus finde. Dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Harfe ist wahrscheinlich, also ist nicht die klassische Harfe, sondern eher, tatsächlich eher eine Vorstufe der Gitarre. Also Kitarra oder Kinneret heißt das Ding. Sieht ungefähr so aus wie der Segenezaret, deswegen heißt er auch Segenezaret. Und ist halt so eine Leier. Also aber eben Vorstufe der Gitarre oder halt dann im griechischen Kitarra, daher kommt das Wort bei uns Gitarre. Also von daher, jeder Christ ein Gitarrist. Hier haben wir's. Und wer nicht Gitarre kann, der darf auch andere Instrumente nehmen, darf auch a cappella singen, aber ne, also auf alle Fälle auch mit Musik. Und auch eben davor noch einmal, der Altar Gottes, eigentlich gibt es sogar zwei Altäre, aber hier ist wahrscheinlich eher gemeint der Brandopferaltar. Also da, wo die Sühnung geschehen ist. Dass ich dorthin gehe und mir nochmal ganz klar bewusst mache, ich bin jetzt gerecht vor Gott durch das Opfer, das Jesus gemacht hat. Und wenn es der andere Altar ist, dann ist er trotzdem befeuert von dem Opferaltar und dass ich anbete vor Gott. Also mitten im Tempel ist ja noch der kleine Räucheraltar. Und dann eben noch wieder, was betrübst du dich, meine Seele, und bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Also das dritte Mal, und dann hört auch damit auf, zumindest bei dem Psalm, dass er sich jetzt wieder das bewusst gemacht hat, hat er sich wahrscheinlich häufiger sagen müssen, trotzdem noch. Dass denn die Seele sich wirklich aufbaut. Und vielleicht hat er sich tatsächlich auch noch andere Psalmen sagen müssen. Aber zu wissen, am Altar, da habe ich das, was ich brauche. Da habe ich die Hilfe, da bin ich vor Gott wohlgefällig. Habe ich das, was ich brauche. Und ich lese den Text jetzt einmal schon noch kurz vor, dass ich hier noch auf die Aufnahme kommt, dass die Leute wissen, worauf ich mich beziehe. Und hinter beim Abendmahl brauche ich es dann nicht nochmal sagen. Also, die Bibel wehrt sich immer noch dadurch, dass da halt mal Saft drauf gekommen war, aber ich hab's noch dabei. Also, 3. Mose 1. Da geht's ja am Anfang um die blutigen Opfer und das erste Opfer ist das sogenannte Brandopfer. Was man auch Dankopfer oder Ganzopfer nennen kann. Und es geht darum Folgendes. Will er, also dieser eine Israelit, ein Brandopfer darbringen von den Rindern, so opfer ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor den Herrn. Und er lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Zweimal kommt dieses wohlgefällig darin vor. Wohlgefällig bedeutet tatsächlich, Gottes Wohlgefallen ist auf mir. Und darum habe ich tatsächlich plötzlich Vorteile in der Welt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Habe ich ganz am Anfang zum Abend zu Psalm 6 mal aufgezählt. Die Punkte würden jetzt heute zu lang. Hört es euch da nochmal an. Aber auf alle Fälle, wenn wir Abendmahl feiern, ist einer der Aspekte, dass ich vor Gott wohlgefällig bin. Und dass ich mir jetzt, dass ich auf einmal auch wieder nochmal weiteres Anspruchdenken haben darf. Also mit dem schaffe mir recht. Gehört auch mit dazu. Und dann aber zu wissen, ich gefalle Gott. Also tatsächlich eben, so wie wir halt, also ein Beispiel ist eben mit dem, was wohlgefällig ist, Esther hat ihrem Mann plötzlich wieder gefallen, obwohl sie 3 Tage gefastet hat und ausgezehrt bestimmt ausgesehen haben muss, aber sie hat ihm gefallen und sie hat von ihm bekommen, was sie wollte. Und von Esther ein Bild ist für den Heiligen Geist und damit als für die Gemeinde und Ahasveros ein Bild für Gott, den Vater, den König, dürfen wir wissen, wir kommen bei unserem Vater an, wir kommen bei unserem himmlischen Bräutigam Jesus an und sind wohlgefällig vor ihm. Wir dürfen tatsächlich von ihm bitten, was wir wollen, was auch immer das ist. Und darum danken wir dir auch jetzt, Jesus. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass wir zu deinem Tisch kommen dürfen. Und danke, dass wir wohlgefällig sind dadurch vor dir und vor dem Vater und dass wir wirklich alles erwarten dürfen von dir zu unserer Hilfe und zu deiner Ehre. Amen.